Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Juhu!
Protest, warum das Team von Radio Hamburg für bessere Arbeitsbedingungen kämpft.
Prozess, was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag bedeutet.
Problematisch, wie Journalisten im Silicon Valley für einen Zugang zu den Digitalkonzernen kämpfen.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Mark Zuckerberg. Im Interview mit Kara Swisher von Recode hatte er gesagt, dass er Holocaust-Leugnung zwar schlimm findet, man sie aber auf Facebook posten dürfe. Stichwort Meinungsfreiheit in den USA. Facebook würde nur solche Inhalte nicht aktiv weiterverbreiten. Zuckerberg im Zitat: Unser Ziel bei Fake News ist nicht, Menschen davon abhalten, Unwahres zu posten. Wir wollen stattdessen verhindern, dass sich Fake News und Desinformation in unseren Diensten weiterverbreiten.
Die zweite Meinung
habe ich im Newsletter des Social Media Watch Blogs gefunden heute früh. Mit europäischer Brille, das scheint die Meinung von Zuckerberg ja unverständlich zu sein. Da gibt es mächtig Wirbel, gerade weil das Interview Recode Teil einer neuen Image-Kampagne von Facebook ist. Ein besseres Facebook heißt die Kampagne. Ein gewisser Dennis Horn wurde im Social Media Watch Blog wie folgt zitiert:
Facebook will zuhören und lernen, mal wieder.
Und weiter:
Als eines der größten Unternehmen der Welt steht Facebook aber in der Verantwortung, erst nachzudenken und dann zu handeln und nicht andersherum.
Deutschlandfunk Nova.
Es wird ja nie so richtig offenbar, in was für einer Situation wir hier sind. Also wir sind heute nicht gemeinsam in einem Studio. Du sitzt in Köln, ich in Frankfurt. Ich habe hier im Studio auf dem Mischpult im Hessischen Rundfunk, wo ich zugeschaltet bin, ein Knopf, auf dem steht Don't push this button. Oh. Ich glaube, die nächsten 52 Minuten wird das Spannendste.
Also wenn ihr wisst, was passiert, was vermutet ihr, was passiert? Ja, twittert uns an. Ein DLF Nova. Und dann gucken wir mal am Ende.
Ja.
Vielleicht ist das eine Klimaanlage, die dann angeht.
Das hier ist auf jeden Fall was mit Medien. Es ist das tariflich abgesicherte Medienmagazin.
Gestern Morgen hat in meiner Medienblase ein Video die Runde gemacht, das ich sehr mutig finde. Es ist Teil einer ganzen Kampagne, die sich Wir sind Radio Hamburg nennt. Damit ist auch klar, wer dahinter steckt, nämlich das Team dieses Privatsenders in Hamburg, das mit seinen Arbeitsbedingungen nicht mehr einverstanden ist.
Leider erleben wir hier im Sender das, was viele von euch da draußen auch bewegt und belastet. Immer mehr Stellen fallen weg. Die Arbeit verdichtet sich. Schichthonorare wurden in den vergangenen 20 Jahren kaum angepasst. Weihnachts- und Urlaubsgeld sind in vielen Verträgen gestrichen. Ein verlässlicher Inflationsausgleich fand in den letzten Jahren nicht statt. Die Einstiegsgehälter waren rückläufig. Eine ausreichende Altersvorsorge gibt es nicht. Befristete Verträge sind an der Tagesordnung. Und während das Leben in Hamburg immer teurer wird, wird hier im Sender an allen Ecken und Enden gespart. Vor allem am Personal. Das macht uns Angst, da wir befürchten, dass irgendwann das Produkt Radio Hamburg darunter leiden wird und wir euch nicht mehr dieselbe Qualität bieten können wie früher.
Da fällt dann später in diesem Video noch ein sehr wichtiger Satz. Niemand hat beim Radio angefangen, um reich zu werden. Das ist wahr, aber irgendwie muss man ja überleben. Radio Hamburg selbst überlebt gut. Es ist einer der erfolgreichsten Privatsender in einem Land, in dem die Wirtschaft ja auch brummt.
Radio Hamburg ist übrigens kein Einzelfall, deswegen sprechen wir da auch heute Abend drüber. Wenn man den Namen des Senders vielleicht rausnimmt und den vieler anderer Sender einsetzt, könnte es genauso aussehen. Und auch im öffentlich-rechtlichen Kosmos gibt es hin und wieder Klagen, was die Arbeitsbedingungen angeht.
Markus Brilski und Nina Wonnerow gehören zum Team von Radio Hamburg. Sie sitzen aber auch in der Tarifkommission der Gewerkschaften DJV und Verdi und sind jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Was genau ist denn eure Forderung?
Ja, die Frage ist erstmal einfach. Wir fordern einen Tarifvertrag. Da gibt es Richtlinien, die für alle Mitarbeiter gelten. Und ich nenne es mal so eine Art Gutsherrenart des Arbeitgebers. Darauf wollen wir nicht angewiesen sein. Das Wichtigste, es gibt für jeden Arbeitsplatz eine Arbeitsplatzbeschreibung und damit verbundene Tarifgruppen. Also hinter jeder Tarifgruppe steckt ein Mindestgehalt. Das bekommt dann jeder, der in der Gruppe eingruppiert ist, und das ohne Diskussion. Das finden wir gerecht, und das ist was auch in vielen Teilen Deutschlands stattfindet, die halt auch in der Tarifbindung des Privatradios sind.
Okay, wenn ihr das so konkret fordert, scheint es ja nicht genauso zu laufen, wie ihr euch das vorstellt. Wir haben ja gerade schon im Ausschnitt des Videos gehört, wie ihr das schildert, aber wo liegen da die Probleme?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir können ja mal einmal auf die festen Mitarbeiter gucken. Da gibt es so eine Faustregel, wo man sagen kann, je älter ein Vertrag ist, desto besser sind die Konditionen. Also mit Konditionen meine ich jetzt der Lohn, das Weihnachts- und Urlaubsgeld und sonstige vertraglich vereinbarte Sonderleistungen. Da gibt es Mitarbeiter, die sind seit über 20 Jahren in der Firma und dadurch rührt halt ein starkes Gehaltsgefälle und das wird durch nichts begründet. Dass wo irgendwann mal die Entscheidung gefallen, wir zahlen halt nicht mehr, sondern immer weniger. Wenn wir dann mal auf die Festen und auf die Festfreien gucken, da ist die Grundlage der Bezahlung klar, Schichthonorare, wie zum Beispiel in der Redaktion oder in der Moderation, was soll ich da sagen, die bleiben seit Jahren unverändert. Hinzu kommt, wir haben sehr flache Hierarchien, es gibt so gut wie keine Aufstiegsmöglichkeiten und diese Tatsache wird aber auch nicht durch Bezahlung ausgeglichen.
Ja, und hinzu kommt ja auch noch, wir leben hier in Hamburg, das ist eine der teuersten Großstädte überhaupt. Ist zwar eine wunderschöne Stadt, aber halt auch was Mieten anbelangt, brutal. Also es ist wirklich so teuer, es wird jedes Jahr immer teurer und ich meine, ich bin ein Beispiel von Leuten, die halt das in Anführungszeichen Pech hatten, dass sie halt ein bisschen später angefangen haben bei Radio Hamburg und ich bin Mitte 30, habe studiert und wenn mein Freund jetzt ausziehen würde, dann könnte ich mir die Wohnung nicht mehr leisten und das sind natürlich nicht das, was man erwartet, wenn man den ganzen Tag arbeiten geht.
Markus hat gerade auch so ein bisschen über das Gefälle gesprochen von Leuten, die schon länger dabei sind, die jetzt neuer dabei sind. So ein Tarifvertrag, den ihr fordert, wie würde sich das zum Beispiel auf Freie dann, also ihr habt jetzt über Feste auch gesprochen, bei den Freien sind es eben so Schichthonorare. Was fordert ihr für die?
Das ist damit integriert, also auch für die kann über die Gewerkschaften, auch für die wird mitverhandelt und auch für die können Schichthonorare angepasst werden.
Weil ihr von einem rigiden Sparkurs sprecht, auf der Seite auch, wir sind Radio Hamburg, ihr habt jetzt so ein bisschen das besprochen und angesprochen, was so das Sparen bei Mitarbeitern angeht. Macht sich das noch irgendwie anders bemerkbar? Wie sieht der Sparkurs aus?
Ja, also das ist tatsächlich in erster Linie das Personal. Also sowohl die Anzahl als auch halt die Gehälter. Aber es ist dann vor allem auch diese Arbeitsverdichtung. Ne? Also diese immer weniger Mitarbeiter machen immer mehr Arbeit, weil wir ja neben dem eigentlichen Radioprogramm auch natürlich an der digitalen Zukunft vom Sender schrauben, klar. Und ja, man hat manchmal so das Gefühl, es kommt jede Woche irgendwie noch eine neue Aufgabe dazu, aber halt kein neuer Kollege. Und das ist natürlich auch das, wo wir dann so unzufrieden irgendwo werden, weil manchmal, also wirklich arbeitet man Dinge einfach nur noch so stumpf ab. Und das ist, finde ich, für einen Kreativberuf absolut tödlich. Und da bekommen wir natürlich irgendwann auch Angst, dass das einfach dann irgendwann mal kaputt gespart wird und wir dann auch für die Hörer nicht mehr das Produkt leisten können, das wir gerne leisten wollen.
Das sind alles, was ihr schildert, das sind auch Geschichten, die man auch von anderen Sendern oder auch von anderen, aus anderen Redaktionen, aus anderen Branchen häufig hört. Aber als ich das Video gestern gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist ein echt heftiger Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen und das in Form einer solchen Kampagne. Bevor man das macht, da müssen ja auch schon echt Gespräche stattgefunden haben. Wie sahen die aus?
Ja, also das Thema, überhaupt irgendwas ändern zu wollen, das kam aus der Belegschaft selbst. Also die haben sich wirklich tatsächlich Gedanken gemacht und haben wirklich mal hinterfragt, ob das alles so sein muss, wie das der Arbeitgeber vorgibt. Denn viele haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass individuelle Gespräche, sei es zum Thema Gehalt oder sonstiges, die führen einfach zu nichts. Da ist Schluss und dann gibt es für den Hinweis so, ja, das war's dann eben. Und deswegen ging der Weg so Richtung Gewerkschaften und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und da haben wir auf zahlreichen Betriebsversammlungen so den Grundstein gelegt. Und bis dato kam von der Geschäftsführung keine Bereitschaft, irgendwas zu Lohnveränderungen oder sonstigen Maßnahmen da irgendwas anzubieten. Ganz im Gegenteil, es hieß bis dahin, Handlungsbedarf besteht eigentlich nicht. Das war so die klare Botschaft. Und durch die mittlerweile sehr geeinte Belegschaft und die Forderung nach einem Tarif hat sich da jetzt einiges geändert und so langsam kommt die Erkenntnis, dass man da doch vielleicht etwas ändern sollte, müsste. Also die Tarifkommission freut sich jedenfalls zu sehen, dass da alle im Team zusammenhalten und da zusammenarbeiten.
Wir haben vor der Sendung heute auch mit Radio Hamburg gesprochen, versucht die Geschäftsführung zu einem Interview zu bekommen. Das hat nicht geklappt, aus Zeitgründen, wie es von Radio Hamburg heißt. Wir haben deshalb erstmal nur die offizielle Pressemitteilung bekommen, die habe ich hier. Und ich lese mal vor, was da zu eurer Forderung drinsteht. Es ist erstmal ein bisschen Eigenlob. Ich zitiere, Radio Hamburg bezahlt seine Mitarbeiter besser, als es in der Branche üblich ist. Wer beim Privatradio arbeiten will, möchte auch deshalb oftmals am liebsten zu uns. Und wer bei uns ist, will oftmals nicht mehr weg. Beides hat gute Gründe. Es wird auch das Engagement der Mitarbeiterschaft gelobt. Und dann geht's weiter. Politische Tarifverträge seien in Zeiten von Digitalisierung und massiver Veränderung des Marktes auch für Radio Hamburg nicht zeitgemäß. Wir haben nicht die planerische Sicherheit wie die gebührenfinanzierten Sender und wollen keine Jobs in Gefahr bringen. Was sagt ihr dazu?
Ja, also seit 2006 macht Radio Hamburg jedes Jahr ziemlich fette Millionengewinne. 2016 waren es jetzt zum Beispiel 5,75 Millionen. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Firmenbilanzen und Renditen auskennt, der reibt sich da doch verwundert die Augen, wie erfolgreich dieser Sender ist. Das kann auch jeder im Bundesanzeiger nachlesen, dass das veröffentlicht. Das ist also jetzt hier kein Staatsgeheimnis, das ich ausplaudere. Also angesichts von 5,75 Millionen können wir da wirklich keine Bedrohung für irgendwen irgendwie im Sender erkennen. Das ist für uns wirklich substanzlos. Und außerdem reden wir hier von einem Tarifvertrag von für circa 30, 35 Mitarbeiter. Also es sind ja jetzt keine Millionensummen, die Gehälter da anzupassen. Das kann sich ja jeder selber mal ausrechnen, wenn da jeder jetzt 1.000 Euro mehr im Monat bekommen würde. An der 5 vor dem Komma, da ändert sich tatsächlich nichts. Und auch Tarifverträge werden ja jetzt auch nicht auf endlose Laufzeit verhandelt, dass man da irgendwie nie irgendwas mal dran machen könnte. Und ja, planerische Sicherheit, das ist auch willkommen in unserer Welt, muss ich da sagen, weil diese planerische Unsicherheit, das erleben wir Mitarbeiter ja momentan mit unseren Gehältern und deren in diesem Fall nicht vorhandenen Entwicklung.
Es gibt aber trotzdem Angebote, die Radio Hamburg jetzt macht. Pauschal 200 Euro mehr Gehalt, ein Mietkostenzuschuss von 2.400 Euro netto im Jahr für die Volos. Für alle festangestellten Mitarbeiter 37,5 Stunden pro Woche. Mobiles Arbeiten soll ausdrücklich willkommen sein. Ist das kein gutes Angebot?
Die Frage, würde ich sagen, könnt ihr gleich am Ende selber beantworten. Und zwar stellt euch vor, also jeder Mitarbeiter kennt ja dank seiner eigentlich zugehörigen Tarifgruppe sein Gehalt und kann sich damit einordnen. Wenn wir jetzt mal einen Redakteur nehmen, der durchschnittlich 1.000 Euro pro Monat unter Tarif verdient und du dann ein Angebot bekommst über 200 Euro, wie findest du das? Wie ordnest du das ein? Und vor allem die wichtigste Frage, erklär das mal deiner Familie.
Vielleicht wären es mir 4/5 zu wenig.
Ja.
Zum Beispiel.
Wir haben ja eben gesagt, eigentlich könnte man den Namen eures Senders rausstreichen, den viele andere Sender einsetzen. Es würde immer noch stimmen, was ihr beklagt. Haben sich auch andere Radiomacher bei euch gemeldet auf die Kampagne hin?
Ja, sehr viele. Also wir haben extrem viel positives Feedback bekommen. Uns wurde sehr viel der Rücken gestärkt, was natürlich toll ist. Und viele haben gesagt nach dem Motto, hey, das ist längst überfällig. Und was du auch zum Anfang gesagt hattest, es ist mutig. Und das macht mich fast schon wieder so ein bisschen traurig. Also, dass es als so mutig empfunden wird, dass wir für unsere Rechte einstehen und kämpfen, das ist irgendwie auch schon wieder abstrus. Und das zeigt uns halt, dass es wirklich nicht nur für uns höchste Zeit ist, was zu tun. Weil, ja, unsere Lage ist keine Ausnahme. Und ich denke da halt auch immer, wir als Journalisten müssen da ja irgendwo auch mal ein bisschen an unsere Glaubwürdigkeit denken. Also, man kann ja nicht immer irgendwo anders den Finger in die Wunde legen und im eigenen Haus bei Missständen beide Augen verschließen. Da macht man sich selber ja irgendwann auch lächerlich. Und dieses Feedback zeigt uns einfach auch, dass es Zeit ist, sowas auch mal offen anzusprechen und bestenfalls auch was dran zu verändern an der Situation.
Sagen Nina Wonnerow und Markus Brilski aus der Radio Hamburg Tarifkommission der Gewerkschaften DJV und Verdi bei Was mit Medien.
Schöne Grüße nach Hamburg. Seid ihr die lebenswerteste oder die beste Stadt der Welt? Wie war das nochmal?
Alles. Die schönste, die beste, die einzige, die
im Moment auch die sonnigste.
Immer 30 Grad.
Ja. Danke euch für den Besuch.
Vielen Dank.
Danke.
Was wir interessant fänden, mal von euch zu hören, wie ihr die Arbeitsbedingungen bei euch in euren Sendern oder Redaktionen wahrnehmt, wie ihr damit umgeht, wie ihr jetzt auch über diese Initiative von Radio Hamburg sprecht. Wir würden uns über eine Mail freuen. Schreibt einfach an post@wasmitmedien.de und was ihr uns natürlich schreibt, das behandeln wir natürlich auch vertraulich, wenn ihr das wünscht. Eine Stunde Was mit Medien, Deutschlandfunk Nova hier. Es gibt Themen, die sind ja manchmal so präsent, dass man sich schon von den Schlagzeilen im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen fühlt. Und dann doch irgendwie die Details nicht mitbekommen, was da eigentlich hintersteckt.
Also sortieren wir jetzt mal ein Thema, über das so gut wie jedes tagesaktuelle Medium berichtet hat diese Woche, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag, also zu dem Geld, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert.
Was sagt das Urteil eigentlich wirklich aus? Das kennen wir jetzt mit dem Kollegen Daniel Buß, der sich das Urteil und die Reaktion darauf angeschaut hat. Hallo, schönen guten Abend, Daniel. So, jetzt hier. Guten Abend, Daniel.
Hallo.
Ja, vielleicht erstmal schauen wir uns den Kern genau an. Was ändert sich jetzt mit dem Urteil?
Naja, eigentlich nicht viel, ne? Also der Rundfunkbeitrag an sich, der ist verfassungskonform, daran ist nicht zu rütteln. Nur bei den Zweitwohnungen, ob die nun ein Bonze besitzt, der sich das sowieso alles leisten könnte, oder ein Pendler, der vielleicht tatsächlich knapp bei Kasse ist. Wer Zweitwohnungen hat, kann sich perspektivisch davon befreien lassen. Da muss jetzt ein Modus für gefunden werden. Das wird sicher eine Weile dauern. Mietwagen aber zum Beispiel etwa, Sixt hat ja geklagt, die kosten weiter. Und die Intendanten, die jubelten dann auch, es gibt endlich Rechtssicherheit bei der Finanzierung. Also der Rundfunkbeitrag steht eben nicht mehr juristisch in Frage. Wobei man auch sagen kann, in einigen Jahren würde das Urteil ja vielleicht ganz anders ausfallen. Denn die Richter beziehen sich in ihrer Urteilsbegründung darauf, dass die Wohnung, an die der Rundfunkbeitrag knüpft, der Mittelpunkt der Mediennutzung sei. Sie sprechen auch von Rundfunknutzung, was schon so ein bisschen komisch ist, ne?
Weil ich ständig, wenn ich unterwegs bin, im Grunde auch aufs Smartphone gucke und,
ja,
und mobile Geräte.
Dieses Internet und so, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Das könnte sich aber ändern, wenn sich die Mediennutzung ändert, also vielleicht auch im Leben der Richter, sage ich jetzt mal, in dieser Generation. Das spielt vielleicht tatsächlich einfach ganz pragmatisch eine Rolle. Und interessant ist aber auch, dass die Urteilsbegründung ja quasi nebenbei auch ein frischer Auftrag des Bundesverfassungsgerichts an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, also eine Eingrenzung dessen, was der Sender überhaupt warum man Beiträge zahlen muss. Und eine Passage, die fand ich besonders interessant.
Der Rundfunkbeitrag wird speziell zur Finanzierung des demokratiewesentlichen Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben, ohne den Druck zu Marktgewinnen die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen, das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu stellen und professionell die Vielfalt der Meinungen abzubilden, wie Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz es vorsieht.
Und da findet sich die Formulierung, das Sensationelle nicht in den Vordergrund stellen. Das rauscht so ein bisschen an einem vorbei bei diesem doch auch komplizierten zum Teil Urteilsspruch. Gerade bei den Fernsehsendern werden die Juristen sich schon überlegen müssen, welche Folgen so ein Hinweis haben könnte.
Also mir fallen ja so Sendungen ein wie Brisant oder Hallo Deutschland. Mhm. Werden die gekippt werden müssen?
Ja, diese Frage kann man sich jetzt zumindest mal stellen, ob die richtig ausgerichtet sind mit Blick auf den Auftrag und die Legitimation letztlich jetzt auch sozusagen vom höchsten deutschen Gericht. Und ob es reicht, dass der Gesamteindruck eines Programms nicht sensationslüstern ist oder damit auch vielleicht die einzelnen Formate in sich gemeint sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat den Sendern gesagt, weiter so.
Das zum Urteil. An sich, wir würden gerne noch mal eine Runde darauf blicken, wie über das Urteil berichtet wurde. Noch eine Ebene höher. Also die Bild-Zeitung hat vom GEZ-Urteil gesprochen.
Verlässlich.
Du hast dir einen kleinen Schlagabtausch geliefert mit einem Kollegen der FAZ, der auch von GEZ sprach, nicht vom Rundfunkbeitrag und Beitragsservice, der diesen Beitrag einzieht. In der Emder Zeitung war auch wieder mal von ARD und ZDF als Staatsfunk die Rede. Das aber nur in einem Kommentar dort.
Genau, die Emder Zeitung hat inzwischen auch selbst erkannt, dass das letztlich ja Kampfvokabular von Populisten ist und davon auch Abstand genommen, auch wenn sie sagen, naja, also Meinung ist erstmal Meinung. Aber ja, GEZ statt Beitragsservice und GEZ-Gebühr, was ja eine Doppelung ist, ne? Gebühren, Einzugszentralengebühr gibt es ja sowieso nicht, aber GEZ-Gebühr statt Rundfunkbeitrag, das haben relativ viele genutzt und ich versuche da schon zu unterscheiden, also zwischen Privattalk, wenn wir so darüber reden, sage ich jetzt mal. Da ist es für viele schlicht noch die GEZ, so wie das Taschentuch für viele ein Tempo ist. Das hat sich irgendwie so ins Gedächtnis, sage ich mal, eingebrannt. Und dem letztlich, was Journalisten schreiben, die ja irgendwie auch korrekt berichten wollen.
Lass uns mal eine Sache klären. Seit der Umstellung von der Rundfunkgebühr auf den Beitrag heißen die Sachen jedenfalls anders. Müssen wir daher wieder mit einer Kampagne rechnen?
Ja, also bei einigen wie Bild würde ich schon sagen, die nutzen diese Begriffe schon sehr gezielt, weil es eben emotional aufgeladene Begriffe sind. Ne? Die GEZ mit ihren Kontrolleuren, die teils sogar auf Provision gearbeitet haben, die hatten da auch zu Recht nicht das beste Image. Und die Kontrolleure, die wie die Zeugen Jehovas von Tür zu Tür zogen, wurden aber ja mit der Systemumstellung auch gezielt abgeschafft, um für Akzeptanz zu sorgen. Da gab es so eine Art Neustart. Und die Wut von damals, die will, das ist schon meine Interpretation der Boulevard, gezielt aufgreifen bei der Berichterstattung. Und der FAZ-Kollege, der sagte schlicht, er wolle wiederum nur den Hashtag nutzen, der eben am häufigsten genutzt wird. Und da frage ich mich schon, wie will man denn so noch die alten Zeiten ablegen, also dem Rundfunk vielleicht auch die Chance geben, sozusagen auch ein vernünftigeres Image zu haben, wenn er sich auch sonst verändert. Aber Klar ist natürlich auch, dass weiter diskutiert wird, ob es dieses Urteil nun gibt. Zum Beispiel, die FDP hat zum Beispiel gerade gefordert, die Sender mal wieder gefordert, muss man sagen, die Sender deutlich zurückzubauen und so den Beitrag für alle auch zu reduzieren.
Sagt Daniel Buß. Mit ihm haben wir auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche zum Thema Rundfunkbeitrag geschaut, sowie auf die Reaktion. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das direkt kontaktierende Medienmagazin.
Weißt du, was ich gestern Abend für ein Medium gehört habe? Podcast.
Verrückt.
Ja, Recode Decode. Kennst du den?
Natürlich.
Ja.
Kara Swisher, es ist super.
Ja,
habe ich dir schon mal die Geschichte vom roten Anzug Kara Swisher und meiner linken Hand erzählt? Erzähl ich ihn anders mal. Auf jeden Fall, Kara Swisher macht einen Tech-Podcast, oder?
Ja, genau, genau. Also sie ist ja eine der einflussreichsten Tech-Journalistinnen in den USA, eigentlich auch weltweit. Hat mal fürs Wall Street Journal gearbeitet, ist jetzt leitende Redakteurin bei Recode. Das ist ein Online-Magazin für Tech-Themen und da erscheint eben dieser Podcast. Und bei wem war sie da mal eben locker zu Gast? Bei Mark Zuckerberg?
Nein.
Ja.
Today we have a really special interview for you. I sat down with Facebook CEO Mark Zuckerberg at the company's Menlo Park headquarters. Everything was on the table, and for Facebook after this year, it was a very huge table. Let's take a listen. So Mark, thank you so much for talking to me. This is our first interview in years, right?
Yeah,
we've seen each other. No problem. So I want to start off with the news of the day. You saw the Putin-Trump press conference, essentially.
I saw the news about it.
Tell me what you think about his idea that there is no evidence that the Russians used social media and did different things during the election.
Well, the evidence that we've seen is quite clear that the Russians did try to interfere with the election.
Jetzt so aus deutscher Perspektive krass, oder? Also als Tech-Magazin mal eben zu Mark Zuckerberg ins Büro, lockere Anmoderation und eine der pikantesten Fragen zu Beginn. Und der Podcast hat auch Schlagzeilen gemacht später, weil Mark Zuckerberg diese für uns sehr befremdliche Auslegung von Meinungsfreiheit, Free Speech, vertreten hat, die es in den USA gibt. Er hat gesagt, er sei Jude, empfinde es als extrem beleidigend, wenn Menschen den Holocaust leugnen und doch sei das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Er hat dann später in der E-Mail an Kara Swisher nochmal klargestellt, dass er das in keiner Form verharmlosen wollte.
Das ist allgemein eine gute Gelegenheit, mal über den Zugang zu sprechen, den Journalistinnen und Journalisten zu den Tech-Konzernen im Silicon Valley haben. Diese Woche hat nämlich Markus Schuler im Medienmagazin Medias Res bei den Kollegen im Deutschlandfunk zum Beispiel von seinen Arbeitsbedingungen berichtet. Markus Schuler ist Korrespondent für den ARD-Hörfunk im Silicon Valley und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, warum schafft es ein Tech-Magazin für seinen Podcast, den Zuckerberg zu bekommen, aber nicht die ARD?
Weil ihr es ja selbst schon gesagt habt, Kara Swisher ist eine der einflussreichsten Tech-Journalistinnen im Silicon Valley mit Sitz in San Francisco. Sie hat All Things Digital fürs Wall Street Journal gemacht, zusammen mit Walt Mossberg. Das ist der Mann, der mittlerweile in Rente ist, bei Steve Jobs zu Lebzeiten ein- und ausgegangen ist und der quasi den Tech-Journalismus, wie er heute praktiziert wird, bekannt gemacht hat. Die beiden haben sich dann später, 2014 war das, von Wall Street Journal getrennt und zusammen Recode gegründet. Und diese Tech-Journalisten, diese Alpha-Journalisten im Silicon Valley, die genießen natürlich einen privilegierten Zugang gerade zu solchen CEOs wie Mark Zuckerberg. Man kennt sich und Recode veranstaltet einmal im Jahr auch eine wichtige Tech-Konferenz und da sind natürlich alle großen Tech-CEOs da.
Deine These ist, es gibt im Silicon Valley so eine Art Hackordnung, journalistische Hackordnung. Wie sieht die aus?
Ja, es gibt die großen wichtigen Tech-Websites, Blogs würde ich sie nicht nennen. Das sind TechCrunch, The Verge, Recode. Das sind Wirtschaftsdienste wie Bloomberg und dann natürlich das wöchentliche Magazin, das ist Wired. Und dann gibt es so ein paar ausgewählte Journalisten, die von der New York Times, von der Washington Post kommen, von Reuters. Das ist so ein ganz bestimmter Kreis. Die werden von diesen großen Tech-Unternehmen, von den Googles, Apples und Facebooks besonders gebrieft, wenn irgendwas Neues ansteht. Da gibt es dann Telefonate, Telefonkonferenzen, die kriegen die Sachen zum Teil vorher schon gesteckt, die werden auch vorher eingeladen, kriegen Geräte vorab und unser eins als europäische Journalisten, wir kommen relativ selten an diese Gelegenheiten ran.
Woran liegt es, dass diese Hackordnung entsteht?
Na, man kennt die Journalisten, mit denen man dort zusammenarbeitet. Man vertraut denen auch. Das ist ein über Jahre gewachsenes Verhältnis. Und für diese amerikanischen Tech-Konzerne ist häufig, da bin ich selbst auch immer erstaunt gewesen oder war ich auch häufig oder bin häufig drüber erstaunt, ist der amerikanische Markt, weil er sehr groß ist, zunächst einmal der wichtigste. Und erst in zweiter Linie gucken sie dann rüber nach Europa. Das ändert sich gerade so ein wenig. Cambridge Analytica-Skandal bei Facebook ist so ein Beispiel, wofür Facebook auf einmal Europa ganz wichtig geworden ist. Und da sind dann wir Europäer im Ranking gerade bei Facebook gestiegen.
Jetzt mal die schmerzhafte Wahrheit. Du befindest dich in dieser Hackordnung ganz weit unten, mein lieber Markus.
Mhm.
Wie gehst du damit um?
Naja, zum Glück gilt diese Hackordnung, würde ich sagen, vor allem für Google, ein wenig für Apple, weniger, immer weniger, zum Glück für Facebook. Dort war ich gestern mit 30 anderen Journalisten aus aller Welt eingeladen. Facebook ruft auch immer mal wieder an. Ich durfte schon mit der Nummer 2 bei Facebook mit Chris Cox ein Einzelinterview machen, natürlich, weil bei Facebook da vieles gebrannt hat. Ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht, weil man über die Zeit natürlich auch viele Leute kennenlernt und dann diesen Zugang dann doch bekommt über Umwege, wenn man nachfragt, wenn man andere Kollegen anzapft, dann geht manches. Aber es ist natürlich viel, viel schwieriger für mich als Europäer als jetzt für so ein Alpha-Medium wie TechCrunch oder The Verge.
Und was würdest du denen sagen, die sagen so, ach hier, wenn man sich das so anhört, wenn es um die großen Tech-Konzerne geht, da könnte man ja genauso gut von Deutschland aus arbeiten. Ist das am Ende nicht frustrierend?
Ja, wie gesagt, es geht um einige wenige Tech-Konzerne. Das Silicon Valley besteht zum Glück ja aus vielen tausend Startups, aus vielen mittleren Unternehmen. Die sind zum Teil sehr, sehr offen. Da kann man anrufen und fragen, habt ihr Zeit für ein Interview? Die sind oft viel lockerer im Zugang als die Europäer und sagen, ja klar, komm doch auf eine Tasse Kaffee vorbei, wir erklären dir unser Produkt. Es geht bei mir, meine Kritik bezieht sich vor allem auf Google, das ist unglaublich schwierig, an die ranzukommen. Die antworten oftmals auf E-Mails nicht. Anders in Deutschland, wenn man die deutsche Pressestelle von Google anschreibt, kriegt man in der Regel innerhalb weniger Minuten eine Antwort. Aber in Mountain View am Hauptsitz von Google ist es oft schwierig. Da muss man echt kämpfen, wenn man zu irgendwelchen Produktpräsentationen will oder über ein bestimmtes Thema mehr Infos haben möchte.
Hast du das Gefühl, diese Ignoranz könnte dort auch noch gebrochen werden, in Anführungszeichen, wenn der Wind aus Europa noch härter entgegenweht? Wir haben jetzt diese Milliardenstrafe verhängt von der EU-Kommission. Wir haben solche Themen wie die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt kommt noch die E-Privacy-Verordnung in den kommenden Jahren, auch auf die Tech-Konzerne zu, auf Google womöglich noch mal härter. Könnte sich dann die Einstellung auch zu einer Offenheit europäischen Journalistinnen und Journalisten gegenüber ändern?
Also Google ist ein ganz spezielles Unternehmen. Die sind anders ausgerichtet als viele andere Tech-Konzerne. Die Ingenieure, die Entwickler haben dort unglaublich viel zu sagen. Auch in der Hackordnung innerhalb von Google zählen die Presseleute, zählt das Kommunikationsdepartment, das Press-Department hat da keinen so hohen Stellenwert. Das liegt sicherlich auch daran. Ich glaube, dass die Unternehmen, gerade am Beispiel von Facebook konnte man es ja sehen, stärker noch auf Europa werden zugehen müssen. Da hast du recht, gerade mit der jetzt verhängten Strafe. Und im Falle von Facebook konnte man sehen, die haben sich in den vergangenen Monaten sehr, sehr geöffnet. Die bieten einem von sich aus Themen an und nicht nur den amerikanischen Kollegen. Bei Google kann ich es mir nicht erklären, weil sie sind auf uns Europäer irgendwann auch angewiesen. Und so eine ARD hat natürlich zumindest in Deutschland schon eine gewisse Reichweite. Aber die wird häufig, so ist mein Eindruck, links liegen gelassen.
Wie wichtig sind denn in diesen modernen Internetzeiten ganz klassische Quellen, mit denen man in Kontakt bleibt?
Super wichtig. Es ist wichtig, sich mit denen zu treffen, auf ein Bier, auf einen Kaffee, auf Veranstaltungen zu gehen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ersetzt keine Kommunikation via E-Mail oder DM bei Twitter oder eine Message auf WhatsApp oder in Facebook. Das ist brutal wichtig, dass du einfach zu der Person ein Gesicht hast und dass du ein Vertrauensverhältnis aufbaust.
Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass so die persönliche Kommunikation oder so der persönliche Kontakt so das Fundament ist dann für die digitalen Kontakt, dass der überhaupt stattfinden kann, oder? So ein bisschen.
Das ist so. Manchmal ist es umgekehrt auch so. Da wächst dann ein Verhältnis, in dem man sich gegenseitig via Twitter folgt und dann sieht der andere, hey, der tweetet ja über dieselben Themen, die auch mich beschäftigen, und das ist ganz vernünftig, was der sagt. Und manches Mal ist es eben auch wichtig, dass man sich erst ad personam kennenlernt und dann kann so ein Vertrauensverhältnis wachsen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich hier sein kann.
Was glaubst du denn, ist das denn jetzt also diese Herausforderung, auch diese Schwierigkeit, über Konzerne zu berichten, die ja wirklich auch für den Alltag vieler Menschen hier in Deutschland mit prägen und bestimmen und beeinflussen? Ist das eine besondere Herausforderung, wenn man auch in andere Branchen schaut, oder ist das eigentlich etwas, was halt auch in anderen Branchen gang und gäbe ist?
Ich glaube, es ist schon eine Herausforderung. Ich denke mir immer, steter Tropfen höhlt den Stein. Man muss einfach versuchen, an den Unternehmen dran zu bleiben, den Kontakt aufrechtzuerhalten und auch zu zeigen, dass man fair und angemessen über sie berichtet und sie nicht in die Pfanne hauen will. Das ist, wenn man auf Deutsch publiziert, natürlich schwierig, zumal dann auch noch für den Hörfunk. Deswegen sind für mich Ausspielwege wie online, wie Tagesschau, wie Deutschlandfunk, Nova sehr, sehr wichtig, wo die Manuskripte auch online zu sehen sind, zu lesen sind, weil diese Unternehmen, die gucken sich ganz genau an, was schreibt er, wie viel Ahnung hat der, können wir dem wirklich vertrauen. Das ist keine Geschichte, die sich über Nacht aufbauen lässt, sondern das geht über Jahre.
Gut, Daniel, notieren die Sendung hier im Nachhinein hochladen noch.
Machen wir.
Müssen wir machen. Sagt ARD-Korrespondent Markus Schuler über die journalistische Hackordnung im Silicon Valley in Was mit Medien, Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das wöchentliche Medienmagazin. Dennis Spielmann-Röntgen.
Du weißt, dass ich schon eine härtere Nuss bin als der Pähler?
Was mit Köpfen, das Medienquiz.
Wir haben wieder Fragen uns gegenseitig mitgebracht, um ein bisschen unser Medienwissen zu vertiefen. Und ihr könnt sagen, ach, es ist die Jungs, das nicht wissen, was die sich gegenseitig fragen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Du, ich fange sehr gerne an. Ich habe ein paar Retrospektivfragen zu dieser Show. Also entweder hast du schlecht aufgepasst oder es wurde einfach nicht genannt und ich habe es nicht gemerkt. Ah. Aber folgendes sind die Fragen. Wir fangen an mit Nummer 1. Wie hoch
Radio
war der
Hamburg.
Wie hoch war der Gewinn von Radio Hamburg im Jahr 2016? Du darfst eine halbe Million daneben liegen.
Ja, mehrere Millionen. 6 Millionen.
Oh, sehr gut. 5,75.
Ha! Das ist toll.
Ich schreibe auf. Fine 1. Du hörst meine Tastatur. Die klackert sehr laut. Damit kann ich dir beweisen, dass ich nicht google, wenn es ruhig ist. Deine Frage bitte.
So, Radio Hamburg. Ich habe auch eine Radio Hamburg-Frage. Da gibt es ja verschiedene Eigentümer, die auch Dickschiffe in der Medienbranche sind. Ich möchte zwei mindestens wissen von dir, die zu Radio Hamburg da Eigentümer
sind.
Ich
habe überhaupt keine Ahnung. Ich sage nicht, Funke.
Kann man sich gut ableiten.
Mhm. Die Funke-Mediengruppe?
Nur weil da Funk drin steht? Nein, die Deutschlandfunk Nova gehört übrigens nicht zur Funke-Mediengruppe, um es klarzustellen.
Gehört das Funke auch oder nicht?
Nein.
Achso. Damit bin ich ja schon raus, oder?
Na komm, zwei darfst du noch nennen. Die müssen auch wissen.
Boah, ich habe keine. Das sind doch bestimmt Verlagsgrößen.
Auch. Aber auch, ja. Auch alles. So einige, die alles machen, einige, die das Privatradio groß gemacht haben und Lokalpresse.
Ja, also Hamburger Morgenpost.
Richtig.
Und das zweite, wer macht denn noch alles?
Ja.
Wer macht denn alles? Jörg Pilawa.
Du, aber Jörg Pilawa, eine Beteiligung. Vielleicht, also das kann ich hier nicht sehen. Ich habe hier nur die Größten, obwohl der auch fast 2 Meter ist.
Komm, sag's mal.
Axel Springer zum Beispiel, die RTL Group oder Heinrich Bauer Verlag. Da hätte ich mich drüber gefreut. Axel Springer
RTL
hat ja auch.
Ja. Du.
Gut, nehme ich die nächste Frage entgegen.
Wieder was gelernt. Wann wurde die GEZ gegründet? In welchem Jahr? Du darfst 5 Jahre daneben liegen.
5 Jahre, sag ich mal. 47.
Leider falsch. 1973.
73.
Ja, recht spät, oder? Also das war so.
Wie wurde das vorher gemacht?
Also seit 1923 lag das alles in den Händen der Reichspost und dann später der Bundespost. Mhm. Und dann gab es 1968 ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, das gesagt hat, Rundfunkgebühren sind Sache der Bundesländer und nicht der Post. Mhm. Und dann wurde die gegründet, 73. Ich glaube, 76 ist das dann alles in Betrieb gegangen. Mhm. Tja.
Wieder was gelernt. Mhm. Es gibt ja so eine Reihe von Comeback, da freut man sich richtig drauf. Dass das wieder im Fernsehen zu sehen ist, ich weiß nicht, wo hast du dich zuletzt drüber, welches Comeback richtig gefreut?
Wenn der Preis stimmt, der Preis ist heiß.
Der Preis ist heiß.
Und natürlich Akte X.
Akte X.
Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob Captain Picard nochmal kommt. Neue Kurz-Star Trek-Serie mit Patrick Stewart. Mhm. Und Twin Peaks. Oh, Twin Peaks, dritte Staffel, hervorragend. Sehr gut. Serienstuff.
Ich freue mich, dass die Montagsmaler wieder zurückkommen sollen. Mhm. Eigentlich war das Comeback für Ende August geplant. Das ist jetzt aber abgesagt worden. Welcher Sender wollte die Montagsmaler zurückhaben? Ich gebe den kleinen Tipp. Dieser Sender hat 3 Buchstaben. Um es ein bisschen einfacher zu machen. Sagen wir, 2 davon müssen stimmen.
Das ist ein privater Sender?
3 Buchstaben.
2 müssen stimmen. DR.
Und das R stimmt, aber du musst ein SW dazu packen.
Ach so, SWR. Ja,
SWR zeigt die Montagsmaler Comeback.
Das ist doch Guido Kanz, oder? Der das machen soll, oder nicht?
Ja. Ach, übrigens, ich habe es falsch gelesen. Der SWR zeigt das Comeback ab Ende August und sagt es nicht ab. Da bin ich in der Zeile verrutscht. Aber also, ist ja wurscht. Haben wir jetzt ja nicht geklärt.
Ja.
Du Trump. So, okay. Ich nehme noch eine Frage entgegen.
Ja, wir haben eben mit Markus Schuler gesprochen, der im Silicon Valley sitzt. Es gehört im Konstrukt der ARD zum Studio Los Angeles. Mhm. Welche ARD-Landesrundfunkanstalt betreibt dieses Studio? Mhm. Markus Schuler kommt ja vom Bayerischen Rundfunk.
Ja, und deswegen ist, ich weiß, das ist sehr komplex.
Glatteis.
Dieses System.
Ja.
Ich sag der WDR.
Nein. Der HR.
Der HR. Hessische Rundfunk.
Ja, ich kann jetzt noch einen Unentschieden
Bubsche
hinbekommen.
Liebe Bubsche und Mädche.
Ja? Ich kann noch einen Unentschieden hinbekommen, wenn ich die jetzt beantworte. Dann ist 1-1.
Okay. Und zwar, wenn man Pay-TV hat und es nicht bezahlt, gibt es eine Strafe. Richtig böse ist es, wenn man so als Gastwirt auch keine Lizenz hat, um das auszustrahlen, was man da zeigt, gerade was Sky angeht. Das machen die ja gerne, dass die halt immer so Sport zum Beispiel zeigen, was Sky da exklusiv übertragt. Und da sind 4 britische Gastwirte aufgeflogen. Und wie viel Euro Strafe müssen sie jetzt bezahlen? Das hat ein britisches Gericht verhängt, diese Rekordstrafe.
Euro oder Pfund?
In Euro. Und darfst 50.000 Euro daneben liegen.
Ich darf 50.000 Euro daneben liegen, dann ist das ja eine größere Summe, was?
Das ist eine wirklich größere Summe. Die ist bestimmt 2,50
Meter. 50.000 Euro daneben liegen. Also statt pro Nase oder alle 4 zusammen?
Wir nehmen die Gesamtsumme. Also das ist echt da...
Ja, 700.000.
Das ist falsch, das sind 300.000 gewesen. Ja, das wär schon mal 700.000, da muss man echt ganz schön viel
alle 4
Bier verkaufen.
Naja.
Und die machen ja auch mal schon so früh zu da.
Aber die trinken ja alle auch viel.
Ja, ja, stimmt. Ja, Mensch, habe ich ganz knapp gewonnen. Quasi so ein 2-1 WM-Ergebnis, toll. Ja, was hier passiert ist.
Aber ich habe 1-0 notiert, aber es,
1-0.
Die Differenz ist dieselbe. Ja. Ist in Ordnung.
Beim Tippspiel hätte es geholfen.
Apropos viel trinken, wir müssen noch über Tutzing sprechen. Die Tutzinger Radiotage.
Arbeitet, soll bei schönem Wetter auch viel Wasser trinken. Ist ja auch wirklich sehr gesund. Die Tutzinger Radiotage, da haben wir jetzt noch so, sind wir quasi am Ende der Bewerbungsphase. Und ich kann euch sagen, es sind super viele tolle Bewerbungen von euch schon eingetroffen. Aber wie sagt Herr Perler auch immer so schön, das Bessere ist Feind des Guten. Ne? So, worauf bewirbt man sich da?
Ich muss noch immer, jetzt denke ich die ganze Zeit über den Pähler und diesen Spruch nach. Also ich versuche es mal zu vergessen. Man bewirbt sich auf ein kleines, aber feines Team, das wir zusammenstellen mit Medien für die Tutzinger Radiotage, eine Konferenz in der Akademie für politische Bildung am Starnberger See in Tutzing. Und es geht dort um Radio, um die Zukunft des Radios, um Inhalte, um Formen, um Ideen. Eine sehr spannende, kleine, feine Konferenz. Und wir nehmen in jedem Jahr Leute mit dem Was-mit-Medien-Team, die ein kleines Cross-Media-Projekt dort auf die Beine stellen und von den Tutzinger Radiotagen in Social Media und online berichten.
Wir machen so 2 Tage Live-Blog und hinterher auch die Cross-Media-Berichterstattung hier in der Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht noch von einem der vorigen Jahren im Ohr habt. Und da könnt ihr euch jetzt bewerben. Wasmitmedien.de/Tutzing und Tutzing schreibt sich T-U-T-Z-I-N-G.
Richtig. Und die letzten Jahre waren immer Leute auch dabei, die uns später in Radiosendern irgendwo in Deutschland auch wieder begegnet sind.
Das ist wirklich toll. Also da ist viel entstanden. Entstehen auch natürlich Kontakte zu den ganzen Radiomachern, die aus Privat-, Öffentlich-Rechtlich, Rundfunk, vom Volontariat bis zum Chefredakteur. Also da ist echt vieles dabei. Also macht da gerne mit, schaut euch das an. Erklären wir auch auf wasmitmedien.de/Tutzing diese schöne Aktion. Mit bewerben könnt ihr euch noch bis Ende des Monats. So,
ja,
das war's auch schon wieder für heute.
Mhm.
Ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht. Nächsten Donnerstag. Was machen wir da? Was mit Medien?
Oh, wir reden über Fanfiction und Fanmedien.
Wow. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.